Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Tief im Advent, Peer, sind wir. Tief im Advent. Und das bedeutet für Basketball-Leute, es gibt keine Sekunde zu verschnaufen. Wir haben auch hier keine Zeit. Wir steigen nicht ein mit Vorgeplänkel. Wir gehen direkt ein mit Basketball, Basketball, Basketball. Wir haben zusammen, alleine, in den letzten 7 Tagen so viele Spiele kommentiert, dass sich das Spiel Bayern gegen Partizan für mich anfühlt. Du hast mir vorhin noch geschrieben, lass doch nochmal über Bayern Partizan sprechen. Da dachte ich mir, Bayern Partizan, das ist doch jetzt schon 2 Monate her. Aber es war letzte Woche. Es verschwimmen derzeit die Eindrücke komplett in der Basketballwelt. Und deswegen möchte ich heute einfach mal voll durchpowern. Wir machen heute Hardcore einfach ja, Basketball-Stuff.
Das ist geil. Ich würde nochmal so als Überthema vielleicht dann einfach wirklich diesem Podcast folgendes Dach geben. Es ist nichts Aktuelles. Es ist alles schon irgendwie so, hat man alles schon gehört über der Woche. Und ich finde trotzdem, es sind 8 interessante Themen dabei, die man so ein bisschen takey besprechen kann und die mich tatsächlich interessiert haben. Und ja, bitte beginne mit diesem bizarren Basketballspiel, dem wir beiwohnen durften. Letzte Woche Donnerstag, glaube ich.
Es war wirklich ein unglaublich bizarres Erlebnis. Ich meine, viele werden es live gesehen haben. Für alle, die es verpasst haben, was da abging. Also ich denke, jeder wird mitbekommen haben, Željko Obradović zurückgetreten bei Partizan wegen der sportlichen Situation auch, aber wohl vor allen Dingen wegen verschiedener Bewegungen im Verein und in der Mannschaft. Unter anderem wurden da in serbischen Medien immer wieder Tyreek Jones und noch ein paar andere Spieler als Ausgangspunkt zitiert. Dementsprechend kamen die Bayern hinein in die Belgrade Arena, wie sie ja für Euroleague-Zwecke heißt, und wurden dort begleitet von Jubel. Die Bayern-Spieler begleitet von Jubel, speziell Wladimir Lucic und Isaiah Mike, die beiden ehemaligen Partizan-Spieler, während die eigene Mannschaft auf brutalste Art und Weise ausgepfiffen wurde, speziell eben schon genannter Tyreek Jones. Bei jeder einzelnen Aktion, bei jedem Dunk, den er hatte, wurde es noch lauter, und er hatte einige in diesem Spiel. Jetzt eine Woche danach, Peer, deine Eindrücke so in der Nachschau, eher kleiner oder eher größer geworden, diese Verwirrung?
Also erstmal, glaube ich, muss man auch dazu sagen, das ist so ein Tag, wo wir auch überhaupt nicht wissen, was passiert. Wir sitzen im Studio in Ismaning, und wir hören ständig, haben auch natürlich die Ticker an, und das heißt, oh, die ersten Fans rotten sich draußen zusammen, oh, es gibt Gerüchte um Verzögerung des Spiels. Und dann gibt's eben das erste Mal, dass wir so einen Hinweis auf das bekommen haben, was passiert ist, Einlauf der Spieler. Und auf unseren Kopfhörern, also wir haben eine Atmosphäre, wir können ja die Atmosphäre hochregeln und runterregeln, und ich hatte sie ein bisschen zu hoch, und es kommt ein gellendes Five-Konzert, wie ich sogar in der Belgrad Arena selten gehört habe. Und ich sehe aber die Bilder dazu, wie Spieler in schwarz gekleidet, in schwarzen Leiberln einlaufen, und mein Gehirn braucht wirklich so 3 Sekunden, um zu verstehen, was gerade passiert. Also die Heimmannschaft Partizan wird erstmal brutal ausgepfiffen. Es stellt sich später heraus, dass auch nicht alle gleich. Also es gab einen einzigen Spieler in Partizan-Reihen, meiner Meinung nach, der immer noch angefeuert wurde, und das war Easy Bonga. Und ja, ich weiß nicht, also werden noch viele Dinge passieren in Easy Bongas Karriere nach Weltmeister- und Europameisterschaftstitel und, keine Ahnung, war ja Finals-MVP oder gefühlter Finals-MVP bei einer Europameisterschaft. Aber trotzdem, als der eine Spieler auserkoren zu sein, der bei der leidenschaftlichsten oder einer der leidenschaftlichsten Fanbases der Welt quasi dann noch von allen anderen 11 Akteuren getrennt wird und wo gesagt wird, nein, dieser Mann, alle anderen werden ausgepfiffen oder fast alle. Ich habe das so, Nick Calates war quasi neutral, da gab es dann einfach gar nichts, was, da weiß ich auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob das Bock macht, wenn einfach dann versucht wird, dann es neutral zu erhalten bei deinen Aktionen. Aber Easy Bonga einfach trotzdem gefeiert beim Einwechseln, beim Auswechseln während des Spiels. Ja, ich muss sagen, es ist nicht weniger bizarr geworden. Und vor allen Dingen die ersten Freiwürfe. Also das Generelle, die Spieler werden erstmal so als Kollektive als Kollektiv ausgepfiffen. Da habe ich mich dann irgendwie dran gewöhnt, aber dass wirklich daneben geworfene Freiwürfe bejubelt wurden von den eigenen Fans, war, glaube ich, die Spitze von dieser verkehrten Welt, würden meine Kinder sagen.
Es gab noch einen Spieler, der einen gewissen Beifall bekommen hat, allerdings auch für eine Situation, die man natürlich nicht erleben möchte, Alexej Pokuševski, der sich verletzt hat. Und da hat man so ein gewisses Zögern im Publikum gespürt. Man hatte das Gefühl, man dreht sich jetzt zueinander um und ist so, was machen wir jetzt? Weil normalerweise würde man natürlich klatschen und jubeln, wenn der Spieler sich dann wieder erhebt, nachdem er am Boden liegen bleibt. Und da gab es dann so ein kurzes Zögern und dann aber doch, ja, okay, also so weit wollen wir dann doch nicht gehen. Aber man muss schon sagen, also du hast es ja gerade schon beschrieben, die Ausgangslage vor der Partie war auch die, dass wir ja über verschiedene Kanäle irgendwie so Gerüchte gehört haben, ne, so keine Ahnung, was da passiert, und die Partisan Vereinsführung hat ja mehrfach die eigenen Fans dazu aufgefordert, bloß nichts zu tun, was darin resultieren könnte, dass dieses Spiel abgesagt oder abgebrochen werden muss. Und angesichts dieser Umstände lief das dann doch ziemlich friedlich alles ab. Dieser Protest. Und die Message ist klar rübergekommen, denke ich auch. Nur steht Partizan jetzt eben da, ohne Željko Obradović, ohne klare Lösung für die Zukunft. Man guckt sich wohl um auf dem Trainermarkt, man guckt sich ja wohl auch um auf dem Spielermarkt. Das ist dann gleich die zweite bizarre Partizan-Geschichte, bevor wir nochmal zu den Bayern kommen. Denn unter der Woche wurde dann verkündet von serbischen Journalisten, von relativ zuverlässigen serbischen Journalisten, Malik Beasley soll verpflichtet werden. Der Mann, der letzte Saison fast Sixth Man of the Year in der NBA geworden wäre, dann in einen möglicherweise Wettskandal verwickelt ist. Man weiß es immer noch nicht so genau. Die Ermittlungen sind da immer noch nicht abgeschlossen. NBA-Teams haben ihn auf der Liste. Der dann auch in den Podcast geht und nachdem die Verpflichtung im Prinzip schon verkündet wurde, sagt, nee, also er geht unter keinen Umständen nach Belgrad. Sein Manager hat dann im Anschluss gesagt, ja, wir haben schon geredet und wir hatten irgendwie ein Agreement, aber es wird jetzt erstmal doch nicht passieren. Also die Zeiten werden aktuell nicht weniger komisch bei Partizan.
Ja, und das ist gefühlt noch die Nummer 5. Erstmal ist, glaube ich, wirklich, um dieses Spiel noch kurz abzuschließen, in der zweiten Halbzeit hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also dieser ganz große, Antipathie der einen Mannschaft gegenüber ist dann so ein bisschen gekippt. Hinten raus wurden sie ganz normal wieder angefeuert quasi. Es wirkte so, als wäre vielleicht abgesprochen gewesen, die erste Halbzeit deutlich zu machen, dass es nur um Željko Obradović geht und dass gerade Terry Jones und ein, zwei andere Akteure dann wirklich auf der schwarzen Liste stehen. Dann dreht sich das Spiel. Dann kommt Partizan zurück nach einem katastrophalen Start, aber das können wir gleich auch noch im Zuge der Bayern besprechen. Und jetzt ist die Situation einfach, die Trainersuche wird brutal schwierig. Mir fällt niemand ein, der aus diesem seltsam zusammengestellten Kader jetzt mittlerweile dem Pulverfass Partizan-Fans, den Voraussetzungen, dass es noch nie einen Trainer gab, es gab noch nie keinen serbischsprachigen Trainer an der Seitenlinie von Partizan. Das heißt, da bist du dann auch wieder eingegrenzt. Wir haben jetzt gerade jüngst irgendwie heute noch alle möglichen Peñarroya-Gerüchte gehört, was für mich der seltsamste Fit überhaupt gewesen wäre. Du brauchst irgendwie eine Form von einer guten Seele, einem Grand Seigneur von Partizan. Und da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Irgendwie ein Sascha Djordjevic vielleicht, der mitunter ganz gute Stints hatte, der, ich glaube, 9 Jahre bei Partizan gespielt hat, war ein serbischer Nationaltrainer, war natürlich auch beim FC Bayern. Aber sonst, wer soll das übernehmen? Oder wer möchte das auch übernehmen gerade? Wahrscheinlich nicht mehr mit viel Kohle jetzt noch für Nachverpflichtungen. Und es gibt auch einfach nicht ein einziges Puzzleteil, was diesen Kader richtet. Also es ist, wie du schon sagst, gerade völlig chaotisch. Auch wenn bei all diesem Chaos, muss man auch sagen, jetzt erstmal die Spiele gewonnen wurden. Und jetzt das Derby vor der Haustür steht. Das heißt, ich glaube, Assistenztrainer, ich kriege den Namen schon gar nicht zusammen, muss ich ehrlicherweise an dieser Stelle gestehen, auch wenn wir großer Fan seiner Arbeit waren, gerade in der zweiten Halbzeit.
Mirko
Okokoljic, der vielleicht jetzt die Chance hat, mit so einem Derby-Sieg sich da so ein bisschen Zeit zu erkaufen.
Ja, also wir wissen auf jeden Fall schon mal von einem Trainer, dass es definitiv nicht wird. Das ist Andrea Trinchieri. Der wurde ja so ein bisschen von außen reingeworfen und ich habe noch nie ein schnelleres Dementi von beiden Seiten gehört, als dass er da mit Sicherheit nie wieder coachen wird und dass er auch gar nicht mehr da gesehen werden möchte. War mir gar nicht so klar, jetzt im Zuge des ganzen Aufhebens rund um Partizan, wie tief da doch das Tischtuch zerschnitten ist zwischen Trinchieri und Partizan Belgrad.
Da geht's auch.
Ja, da geht es um Onyen Yaramaz, der in finanziell prekärer Lage bei Partizan nach Bayern oder zu Bayern gelockt hat. Und das haben sie ihm überhaupt nicht verziehen in Belgrad. Also, ja, diese Mannschaft wird in den nächsten Wochen noch weiter sehr interessant zu beobachten sein, auch was den Transfermarkt angeht, auch was den Bayern-Transfermarkt angeht, denn Dwayne Washington Jr. ist Teil dieses Kaders. Er soll wohl auch so ein bisschen eine der Problemquellen gewesen sein und soll, das hört man jetzt immer wieder, auf dem Weg raus sein, obwohl er jetzt in dem Bayern-Spiel 21, glaube ich, am Ende gescored hat. Und hat einen deutschen Pass, ist also sehr relevant für jedes deutsche Euroleague-Team, sich den anzuschauen. Und damit kommen wir zu den Bayern. Irgendwas brauchen die Bayern. Irgendwas muss passieren, immer noch, hat man das Gefühl. Oder ist es überhaupt getan? Ich meine, ich weiß nicht, ob ein Dwayne Washington Jr. oder jemand von dem Kaliber jetzt den Unterschied machen würde, ob der Wurm woanders drin steckt. Was muss sich tun? Denn diese paar letzten Euroleague-Spiele jetzt wurden auf eine Art und Weise verloren, die einen gerade nach diesen Anfangsspielen der Saison schon sehr rätselnd zurücklässt, Per.
Es ist der bizarrste Saisonverlauf, glaube ich, den ich gesehen habe. Was sich abwechselt beim FC Bayern München an Leistungen, ist brutal. In der 20er-Liga, wo du 38 Spiele hast, dachte ich, glaube ich, schon an Spieltag, ich weiß nicht, 6 vielleicht, dass sie immense Probleme haben. Und das ist wirklich, also diese Heimspielniederlage, die höchste Heimspielniederlage der Bayern-Historie mit 8 und minus 28 gegen Žalgiris, war schon irgendwie alarmierend. Dann gab es kurze Zeit später natürlich diese Klatsche gegen Olympiakos, das ist okay. Aber die Art und Weise, auch da schon körpersprachlich, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Dann gab es auch dann diese Spiele, wo sie gefühlt nie mehr als 70 Punkte gemacht haben. Und dann kommt dieser Sieg gegen Real Madrid. Der Sieg ohne Dinwiddie. Joe Vogtmann kommt zurück und mit Joe Vogtmann kommt Esprit, da kommt Possess, da kommt Energie, da kommt Speed, da kommt Spacing. Die nach Defensiv-Rebound wird der Ball nach vorne gefeuert, lange Pässe, es gibt Layups, es gibt Dreier, es gibt Pick-and-Pops, es gibt auf einmal irgendwie so alles Mögliche. Und man weiß, Dinwiddie ist schon in der Halle. So der erste Turnaround der Saison scheint schon irgendwie scheint geschafft. Und dann gewinnst du 3 Spiele in Folge, nachdem die Mannschaft vorher wirklich aussah wie eine Mannschaft, die die Seile loslässt. Dann gewinnst du gegen Virtus, dann gewinnst du gegen Paris mit wilden Dingern am Ende, mit wilden Würfen. Dann hast du eine Woche, wo du dieses Barcelona-Spiel gerade schon wieder gegen eine Mannschaft, eine Krisenmannschaft mit neuem Trainer, hast du eigentlich eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Du musst es fast gewinnen. Und dann gibst du 2 sauenge Spiele ab. Das Spiel zu Hause gegen Barcelona, das Spiel gegen Efes, wo du aber trotzdem sagst, eine Mannschaft, die vorher 3 in Folge gewonnen hat, die dann gegen Barcelona und FS quasi unentschieden spielt, die hat sich doch jetzt stabilisiert. Und gerade wenn du denkst, es hat sich stabilisiert, dann gibt es 22 von Baskonia mit einer Horror-zweiten Hälfte, dann gibt es 26 von Valencia mit einer Horror-zweiten Hälfte. Und dann triffst du auf Partizan und du siehst ganz genau der Mannschaft an, die wollen so dieses, die haben dieses Mindset, wir bleiben zusammen, wir kreieren uns unsere eigenen Emotionen. Wir versuchen, das gemeinsam zu überleben bei Partizan, wo wir wissen, es wird völlig chaotisch, völlig unvorhersehbar. Partizan ist absolut von der Rolle in dem ersten Viertel. Die finden, wir wissen, also wirklich, so eine verunsicherte Mannschaft, High-Mannschaft in der EuroLeague habe ich vielleicht noch nie gesehen. Bayern spielt es ganz gut. quetscht aber irgendwie gefühlt nicht genug Punkte raus. Das sind dann mal 10 vorne, da sind es aber nur irgendwie 4-5 zur Viertelpause. Und verliert sich dann wieder völlig. Und außer den Minuten mit Joe Vogtmann, der irgendwie auch wirklich deutlich macht, er will das, er macht das Spiel schnell, er bringt Emotionen, er macht irgendwie gefühlt alles. Und muss dann aber auch im vierten Viertel, wo sie sich nochmal rankämpfen, nach wirklich zwei sehr schwachen Vierteln vom FC Bayern München, ist dann manchmal der ballführende Playmaker, bringt den Ball nach vorne, läuft inverse pick and rolls und muss irgendwie durch die Zone manövrieren mit seinen Handles, dass man dachte, okay, das ist jetzt einfach auch zu viel des Guten. Also wir lieben Joe Vogtmann, wir beide lieben ihn. Aber wenn wir jetzt Joe Vogtmann in jeglicher Shot Creation brauchen, damit irgendwas passiert, dann wissen wir, dass es große Probleme gibt bei den Bajuwaren. Und da sind wir jetzt. Und es gibt keine Art von Spieler. Wir wissen gar nicht, ob es finanzielle Möglichkeiten gäbe, noch was zu tun. Das glauben wir irgendwie nicht. Kamal Baldwin kommt vielleicht auch irgendwann zurück. Jovic scheint irgendwie so halb zurück, aber erstmal nicht groß in der Rotation. Hui, sag ich mal. Und du hast jetzt eine Situation, um das abzuschließen, diesen gigantischen Monolog. Du spielst jetzt bei Dubai und bei Aswell und du hast das Gefühl, das sind schon Do-or-Die-Spiele, was die Playoffs oder Play-Ins angeht. Weil wir gehen immer davon aus, dass diese Play-In-Situation, die ersten 10 Mannschaften hast du, oder, und dann ist es eigentlich von 8, so ein Fenster von 8 bis 14, wo du nur drin sein musst, um eine Chance zu haben, bis zum letzten Spieltag um Platz 10 zu holen. Wir müssen jetzt aber feststellen, Real Madrid ist 10. mit 8 und 6. Und jetzt schaut man sich an, wer fällt denn da überhaupt noch raus? Also Real Madrid fällt da nicht raus. Fenerbahce haben gerade 10 Spiele wettbewerbsübergreifend hintereinander gewonnen. Die sind bei 8 und 5, die sind 8. Olympiakos Piräus ist 7. mit 8 und 5. Und du hast Jalgiris, die Mannschaft, der du ja auch nicht traust. Und wo du sagst, okay, das ist vielleicht ein Kandidat mit einer schwierigen Rückrunde. Und die purzeln da vielleicht raus. Sollte das so sein und sollte Barcelona mit ihren Allstars einigermaßen umgeschaltet herauskommen, ich glaube nicht an einen dramatischen Absturz von Valencia und ich glaube auch nicht an einen dramatischen Absturz von Roter Stern oder Hapoel, die jetzt mit 9 und 5 schon mal dann einfach 4 Siege vor München sind. Und dann hast du nicht dieses Szenario, du hast ein riesiges Fenster von 8 bis 14, sondern dann wird es dieses Jahr vielleicht wirklich eine scharfe Schnittlinie geben, irgendwo zwischen 10 und 11 vielleicht sogar. Und dann wird es wirklich ein Brett für den FC Bayern München, der jetzt 4 Spiele hinter 500 ist und Real Madrid mit 2 Spiele vor 500. Und dann werden es unter Umständen noch, es wird eine lange Reise, das wissen wir, aber es ist schon einfach jetzt unglaublich viel Druck auf dem Kessel, nachdem wir gefühlt vor 2 Wochen gestaunt haben, dass München 3 Spiele hintereinander in der Euroleague gewonnen hat und 5 und 4 da steht.
Ich glaube auch, wenn wir mal so einen kleinen Taucher wagen in die Zahlen und wie es denn bisher aussieht. Ich glaube, jetzt nach 7 Euroleague-Spielen ist es fair, auch mal einen ersten Blick auf Spencer Dinwiddie zu werfen und zu schauen, wie funktioniert das denn mit dem. Denn Spencer Dinwiddie, wir haben ihn auch in diesem Podcast, also zumindest ich, als die Lösung angepriesen für so ziemlich alle bajuwarischen Probleme mit der Offense. Die Bayern in den letzten 5 Euroleague-Spielen, 5 Niederlagen, das ist eh klar. Ein Offensivrating von 101,0. Das ist nicht gut. Es ist mit Abstand das Schlechteste der Liga. Villeurbanne ist noch in der Nähe. Die haben ein Offensivrating von 101,4 über diesen Zeitraum. Auf Platz 18 kommt dann schon Efes mit 109. Das ist der Unterschied. Das ist der Abstand,
den es da gibt. Rums, gib dem mal kurz Raum zu atmen. Rums.
Ja. Die Bayern in der Zeit mit einer Turnover-Rate von 17%. Das ist ziemlich nah an ihrem Season Average, was keine gute Neuigkeit ist. Die Münchner in diesem Zeitraum, es sind alles schlechte Nachrichten. 29,8% von der Dreierlinie. Shot Creation bzw. Shot Qualität über diesen Zeitraum, seitdem Spencer Dinwiddie da ist, ist durch den Boden gebrochen. Also sie bekommen keine offenen Würfe und wenn, dann treffen sie diese offenen Würfe nicht. Bayern ist über die gesamte Saison jetzt das mit Abstand, mit weitem, weitem Abstand schlechteste Pick-and-Roll-Team der Liga. Auch da muss man sich jetzt mal festhalten, die Bayern erzielen aus Pick-and-Roll-Situationen pro Possession 0,75 Punkte. 0,75, also ein 75er Offensivrating aus der Action, die am meisten gelaufen wird im Basketball.
Ich Klammer dachte, auf, da muss ich einmal kurz, ich liebe das, ich mach gleich weiter, behalte den Gedanken, Klammer auf, nur um diese Pick-and-Roll-Schwäche in Kontext zu setzen, wenn wir sagen, das, was den Bayern eigentlich die ganze Saison fehlt, ist jemand, der regelmäßig im 1 gegen 1 kreieren kann. Also ja. Sie haben keinen Post-Up-Threat, sie haben eigentlich keine richtige 1-1 Wunderwaffe und jetzt sagst du mir, trotzdem wir Spieler wie Jovic und Co. haben, bekommen wir auch nichts aus den Pick-and-Roll-Situationen.
So, jetzt. Null Percentile. Percentile ist null. Null bei den Bayern. Null. Eine fette Null. A goose egg. Das sind alles Dinge, mit denen Spencer Dinwiddie aus meiner Sicht klar hätte helfen sollen. Er scored jetzt zum Beispiel in diesem Spiel gegen Partizan macht er 25 Punkte. Er kommt oft an die Freiwurflinie in dieser Partie. Er hat diese Cleverness. Seine individuellen Stats sehen, bis auf dass er den Dreier nicht trifft, ziemlich gut aus in der Offensive. Also er persönlich als Pick-and-Roll-Ballhändler bislang sieht deutlich besser aus. 1,02 Punkte pro Possession. Bayern werfen aus diesen Situationen 53% aus dem Feld. Das sieht alles toll aus. Wenn man ihn isoliert, das Problem ist, dass Spencer Dinwiddie oft gar nicht wirklich wie ein Teil dieser Offense wirkt. Es gibt einfach Abschnitte im Spiel, in denen Spencer Dinwiddie nicht teilnimmt. Wir hatten über mehrere Minuten, und da war das Spiel noch in der Wiege, da war noch lange nichts entschieden, ein Line-Up bei den Bayern, das bestand aus dem Kern Justus Hollerts, Wenyen Gabriel, Oscar da Silva. Ein Line-Up also, wo du drei absolute Non-Shooter hast und ohne Andy Obst, der war nicht Teil dieser fünf Leute da auf dem Parkett. Da war auch Spencer Dinwiddie nicht Teil von. Du hast also aus meiner Sicht teilweise bizarre Kombinationen in wichtigen Abschnitten des Spiels und hast eine klar erkennbare Schwäche, die du mit einem Spieler, der zumindest individuell in diesen Situationen bislang gut funktioniert, nicht wirklich ausgeglichen bekommst, weil du ihn nicht genug benutzt. Und da, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Verstehst du? Weil letztes Jahr war die Ansage ja klar, ne, Carson Edwards bekommt den Ball in die Hand und der läuft Pick and Roll und bekommt einen Switch. Und wenn er einen Switch bekommt, dann geht er ins 1 gegen 1. Der Matchplan war so eindeutig. Und jetzt hat man das Gefühl, man hat doch auch so einen Zielspieler in Spencer Dinwiddie. Wieso ist der Matchplan dann nicht so eindeutig? Ich meine, Gordon Herbert war jetzt lange weg. Das weiß ich natürlich, das kann ich von außen nicht so bewerten als jemand, der nie ein Teil von so einer Mannschaft war, wie essentiell das ist. Ob der Plan sich wirklich so dramatisch verändert und die klare Vermittlung eines Planes sich so dramatisch verändert, wenn der Head Coach quasi nicht anwesend sein kann, sondern im Prinzip nur Anweisungen aus der Ferne geben kann. Da kannst du noch gleich deinen Eindruck schildern davon. Aber von außen betrachtet, und man muss immer dazu betonen, ich bin nur der Depp, der hier sitzt. Ne? Ich habe keine Qualifikation. Bitte nimmt das alles als das hin, was es ist, nämlich einfach nur die Meinung von jemandem, der hier sitzt. Von außen betrachtet habe ich das Gefühl, es gibt so low-hanging fruit. Es gibt so ein paar Äpfel, die man pflücken könnte. Zum Beispiel, dass man Spencer Dinwiddie einfach mehr in diese Pick-and-Rolls involviert. Spammt. Die einfach, hier ist der Ball und Lauf 1-5 Pick-and-Roll. Er hat den Pull-Up-Dreier, auch wenn er ihn aktuell noch nicht so trifft in der Euroleague, aber wir wissen, dass er ihn hat. Er ist eine Gefahr. Er hat das Passing zumindest auf einem ordentlichen Niveau. Wieso passiert das nicht? Es wirkt so einfach, diese Anpassung. Oder ist es viel komplexer, als man das aus meiner Position jetzt von außen sieht?
Also, Ich glaube, dass man da wirklich, wenn man sagt, es sind 7 Spiele mit Dinwiddie und 3 davon war quasi der Trainer wirklich sehr krank und dann ist es generell Chaos, auch ein Vogtmann kommt zurück. Also das sind auch, und du hast eben, das dürfen wir nicht vergessen, es sind Auswärtsspiele. Die Mannschaft wirkt auf jeden Fall als bräuchte sie einfach nochmal so einen Boost zu Hause, in der Wohlfühloase, SAP-Garden, um wieder so ein bisschen klarzukommen. Also auch, ich glaube auch, dass die BBL-Siege, die sie einfahren, nicht reichen, um einfach im Euroleague-Wettbewerb wieder mit der gleichen Selbstverständnis, mit dem gleichen, auch was auch immer, zu agieren. So, also es gibt schon natürlich das alles in dem Kontext von, das ist ein Brett, mit dem der FC Bayern München umgehen muss. Und wenn du jetzt, wenn du es gut mit ihnen hältst, dann sagst du, es ist die Jokubaitis-Verletzung, es sind die 7 Auswärtsspiele hintereinander, es ist die Krankheit von Gordon Herbert, es ist dann Abgang von TJ Parker, der kurzzeitig übernimmt, dann ist er nicht mehr da, dann kommt ein neuer Assistenztrainer, es ist Dinwiddie, der noch nie in Europa gespielt hat. Also, da ist ja auch tatsächlich viel dran. Für mich wird es jetzt einfach gefährlich, oder da wäre meine Kritik größer, wenn wir jetzt über sowas wie Pick'n'Roll sprechen. Ich habe Jovic und Gabriel am Anfang Pick'n'Roll laufen sehen und ich dachte, okay, das muss ein Grundpfeiler sein. Weil so wie du Carson Edwards beschreibst, Carson Edwards das letztes Jahr war auch einfach eine Ein-Mann-Fastbreak-Situation. Defensiv-Rebound, Carson Edwards ist nach 3 Sekunden quasi an der gegnerischen Dreierlinie und der wird gefoult, regelmäßig, kommt an die Linie, schießt 2 rein oder hat einen Korbleger gehabt. Der Einzige, der aktuell das Spiel schnell macht, ist Joe Vogtmann.
Ja.
Und der kam zu spät dazu. Das ist der die ganzen... So, da fehlt mir zu wenig. Da wurde auch bisher zu wenig entwickelt, Bauteile entwickelt, wo ich weiß, damit kreierst du ab und zu einen Vorteil. Du hast diese Minuten und du hattest eben Isaiah Mike in der 1-gegen-1-Situation, Isaiah Mike, die dich in den ersten Spielen wirklich teilweise getragen haben, die ja überragend gemacht hat. Und jetzt ist es natürlich bei einem Spieler von dem Kaliber, dass er eben 2-3 Nächte hat, wo das so nicht funktioniert. Und wir haben das ja fast auch gecallt, während Andy Obst in den ISO-Situationen war, während Isaiah Mike dann aus der Midrange gelebt hat und seinen Dreier getroffen und das Ganze so. Und wir waren so ein bisschen, okay, sie bekommen diese Produktion von 2 Positionen und machen trotzdem nur 72, 73. Was passiert, wenn die beiden mal wieder so ihre wohlverdienten Phasen haben, wo sie schwächere Spiele, 2-3 schwächere Spiele hintereinander haben. Und wie sieht's jetzt aus? Und oder wo du diese Spiele vielleicht auch von einem Oscar da Silva nicht bekommst, der einfach reinkommt und in 10 Minuten 3 Offensiv-Rebounds holt und die quasi geht in 10 Minuten 4 von 6 und macht dir 10 Punkte und hat einen Plus-Minus-Wert von +12. So. Was ist, wenn diese Geschichten mal so ein bisschen wegbrechen? Was kommt dann wieder dazu? Und man muss festhalten, dass dann eben von anderen Positionen dann jetzt nicht, dass sich das nicht die Waage gehalten hat, dass jetzt nicht in der Abwesenheit von einem Isaiah Mike dann eben mal wieder 1-2 andere Spieler sich wirklich so angeboten haben und oder dann sich da irgendwo reingespielt haben. Und wie du sagst, ja, was sind die, wenn du sagst, okay, was, selbst ein Shabazz Napier letztes Jahr wusstest du, okay, du hast eine Crunch-Time, du hast irgendwie einen Pick-Roll mit Napier, du hast da eine Ice und du hast 2-3 Step-Backs von dem. Du hattest mehr zählbare Elemente des Bayern-Spiels, wo du deine Augen schließt und weißt, okay, da kriege ich 8, da kriege ich 10, da kriege ich die Booker-Situation, die Booker-Pick-and-Roll-Situation und so weiter. Und uns ist auch klar, dass diese Spieler über ihren Verhältnissen gelebt haben, dass du die so nicht wieder einkaufen kannst. Du kannst keinen 16-Punkte-Booker einkaufen. So, das funktioniert für dich nicht als FC Bayern, aber das ist eine Mordsaufgabe. Das ist eine brutal schwierige Aufgabe, weil die Puzzleteile eben alle nicht so unbedingt fitten. Bei den Willi haben wir noch gar nicht angesprochen, wie er defensiv manchmal aussieht.
Oh ja, also, ja.
Und er spielt dann auch mal die Szenen, wo er die Knie, wo er den ballführenden Spieler verteidigt und die Hände, während das Spiel läuft, auf den Knien hat. Auch wenn es Nikolatis oder sonst wer ist, dann wird es halt tough. Dann wird es wirklich tough.
In Pick-and-Roll-Situationen, in denen Spencer Dinwiddie direkt involviert ist, als Verteidiger scoren Gegner über 100 Ballbesitze 130 Punkte. Bisher, das ist die unteren 4% aller Spieler in dieser Kategorie defensiv. Und das fügt natürlich dann auch Das Abwesensein an Two-Way-Spielern auf den meisten Positionen ist natürlich auch ein Riesenproblem. Na, du hast viele Spieler, die einfach eindimensional sind in der Art und Weise, wie sie eingesetzt werden können. Spencer Dinwiddie ist im aktuellen Zustand ein eindimensionaler Offensivspieler. Johannes Vogtmann ist klar sehr small, kleine Sample Size, extrem kleine Auswahl, muss man auch dazu sagen. Aber Johannes Vogtmann ist offensiv aktuell super, defensiv gibt es tatsächlich, was die erweiterte Statistik, was so Tracking angeht, keinen schlechteren Spieler. Buchstäblich, es gibt keinen schlechteren Spieler als Johannes Vogtmann in der Liga. Sowohl in Pick-and-Roll-Verteidigung, also in der Post-Up-Verteidigung, alle Werte da, also in Pick-and-Roll-Situationen scoren Gegner 2,5 Punkte pro Ballbesitz. Also mehr als 100% aus dem Zweierbereich gegen Johannes Vogtmann. Es sind wenige Ballbesitze, aber es ist sehr
nie
schwierig,
weil ich, du dieses... Nie wollte ich weniger über... Ich glaub, weiß nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo es mich bricht, wo ich enthalte mich einfach. Ich sage dazu nichts. Ich ja. werde einfach nur... Kein Kommentar.
Es sind sehr wenige Possessions, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, das wird sich alles noch normalisieren. Aber es ist schon so, dass Johannes Vogtmann natürlich jetzt schon defensiv angreifbar ist. Und du gleichzeitig ja aber dieses Tempo brauchst von ihm. Du benötigst ihn unbedingt in dieser Offense. Und vielleicht ist das schon eine schlechte Nachricht an sich, dass du so viel von Johannes Vogtmann brauchen würdest offensiv, dass du ihn nicht nur in Spots dazwischen wirst oder dass du ihn nicht in einem Lineup verstecken kannst, in Anführungszeichen, wo dann vier super Verteidiger um ihn herum sind, weil dir dann die Offensive wieder völlig auseinanderbricht. Also ich habe fast das Gefühl, das ist wieder so der Blick von außen, dass man sich committen müsste zu, wir sind an einem Ende des Feldes einfach immer schlecht. Ein bisschen so, wie es ja letztes Jahr war, wo man offensiv eine der besten Mannschaften der Liga stellte und defensiv einfach furchtbar war, obwohl man den Defensive Player of the Year in seinem Kader hatte. Jetzt müsste man...
Oh, Giftstoffe! Oh, wir haben wieder Giftstoff. Doch, Vogtmann, der schlechteste Verteidiger der Welt. Und jetzt noch so einen kleinen Stich, einen kleinen Schuss von hinten.
Ich sag nur, was ich hier vor mir habe. Ne? Also wir gucken uns jetzt, wir haben jetzt 14 Spiele durch. Es ist jetzt Zeit. Man kann jetzt schon echte Schlüsse ziehen aus dem, was passiert. Und der Schluss ist, Bayern hat zwei verschiedene Gesichter und die sind beide schlecht. Also es gibt das defensive Gesicht, wo dann die Offense völlig auseinanderbricht, und das offensive Gesicht, wo die Offense dann auch dann gar nicht so gut ist. Und
kannst
dann
du noch bricht was dafür die Defense sagen, völlig auseinander. Komm mal, gib uns einen Lichtblick. Wir können so nicht gleich
Oscar da Silva, Oscar da Silva's On-Off ist immer noch plus 24,9. Also es gibt einen Spieler, der regelmäßig diese Line-Ups wesentlich besser macht. Und das ist Oscar da Silva. Also man müsste fast einen Weg finden, Oscar da Silva in jede Art von Line-Up zu inkorporieren in dieser Bayern-Mannschaft. Das ist die positive Nachricht, die es gibt aktuell. Aus Euroleague-Sicht. In der BBL läuft ja alles super für die Bayern. Was wiederum vielleicht gar keine so gute Nachricht ist für die BBL und für die Competition da, dass die Bayern dort 7-1 sind und auch gegen den Tabellenzweiten Trier im Pokal ziemlich deutlich gewonnen haben, wofür sie zwei Spieler geschont haben im Auswärtsspiel in Antalya gegen Anadolu Efes, die aber beide trotzdem außen dabei saßen. Also sie sind mitgeflogen. Naja, 5 Niederlagen in Serie für den FC Bayern Basketball. Einige davon Head-Scratcher, auch dieses Spiel gegen Partizan zuletzt. Eins, was du gegen eine Mannschaft in diesem Zustand emotional gewinnen musst, aus meiner Sicht. Es wurde wirklich alles zurechtgelegt dafür, dass da ein Auswärtssieg drin ist. Und man hat es nicht geschafft. Es müssen irgendwelche Veränderungen her, aus meiner Sicht. Und keine Ahnung, vielleicht ist ja Dwayne Washington nochmal so ein Kandidat. Dann hätte man
nochmal ein weiterer, genau den Spieler, den du beschreibst, ja, der dann 15
One-Way
machen
One-Way
würde.
Und One-Way-Spieler. Ja. Aber dann stell einfach die 5 besten Offensivspieler
auf. Dinwiddie, Washington, Obst, Vogtmann. Ja,
und dann baller einfach. Baller. Du wirst eh niemanden verteidigen können. Baller. Baller los.
Ich bin Fan. Ich finde es erstmal gut, dass du auch einfach viel Bulletboard-Material gegeben hast. Ich hoffe, dass da einfach in der Bayern-Umkleide jetzt die Zitate hängen werden und dann mit Wut im Bauch, Wut entbrannt werden sie anstürmen gegen Dubai. Ja. Und
wenn die Worte eines Mannes beim FC Bayern Basketball ernst genommen werden, dann meine. So ist es richtig. Komm, dann gehen wir doch weiter sportlich zur anderen deutschen Mannschaft auf unserem Radar. Das große Aufatmen, das kollektive Aufatmen der deutschen Basketballszene vor wenigen Tagen über Franz Wagners Verletzung. Du hast es gestern schon so schön formuliert. Selten oder vielleicht noch nie war man über die vierwöchige Pause eines Spielers so erfreut wie über die von Franz Wagner, weil seine Verletzung im direkten Duell gegen Ariel Hupporti mit den New York Knicks deutlich schlimmer aussah im ersten Moment. Er wird ungefähr 4 Wochen raus sein, aber wir nutzen auch das als Möglichkeit, um mal über unsere Orlando Magic zu sprechen und wie es bei denen aussieht. Sehr schlechter Saisonstart, große Fragezeichen über allen Köpfen, dann verletzt sich Paolo Banchero, man findet irgendwie Rotationen, man findet Rollen, Verantwortlichkeiten und siehe da, jetzt steht man bei 15-10, hat gestern ohne Franz Wagner im NBA Cup gewonnen gegen die Miami Heat, steht dort im Halbfinale. Was ist so das Fazit nach dem Viertel der Saison für die Magic Pair?
Boah, das ist super spannend. Also erstmal glaube ich, diese Verletzung. Also wäre Franz jetzt wirklich, wäre das so eine Worst-Case-Verletzung gewesen, wäre das vielleicht einer der heftigsten Schläge in die Magengrube deutscher Basketballfans, an die ich mich erinnern kann. Ich bin natürlich froh wegen Orlando aus 15 Gründen, aber sogar ich bin auch froh, dass ich nicht versuchen muss, Ariel Hupporti zu verzeihen, für was er hat gar nichts getan. Aber obwohl er ihn gar nichts getan hätte, wäre das jetzt ein Jahr gewesen und wäre damit quasi irgendwie die Timeline von Orlando und im nächsten Jahr, wer weiß was mit Moritz Wagner, dann passt das nicht zusammen, dann hätten sie einfach, die Franchise ist verflucht nach 2 Oblique-Verletzungen hintereinander der Superstars letztes Jahr und jetzt entscheiden sie sich einen zu traden und alles wäre zusammengebrochen wegen Ariel Hupporti, der nur ein Basketball-Play macht und nichts getan hat, aber ich hätte trotzdem es vielleicht nicht in mir gefunden, ihm zu verzeihen. Und er ist einer der liebsten Menschen, die so im Basketball rumlaufen. Er ist ein großer, lieber Teddybär. Und trotzdem, weiß ich nicht, hätte sich in mir was aufgebaut gegen ihn. Wow. Da bin ich erstmal froh.
Man hat in meinem Herzen sein Gesicht gesehen, ne? Also seine Reaktion nach dem Play. Ja klar, der hat sich
so erschreckt, sofort gesehen, sofort dachte, oh nein, oh mein Gott. Also man fühlt sich natürlich nicht schlechter als in keiner Situation. Und deswegen erstmal, dass wir alle weiter Ariel Hupporti-Fans bleiben können, ist erstmal schön. Und ja, dann alleine Berlin, das Berlin-Spiel. Also, es gibt auf deutschem Grund ein NBA-Spiel, was wirklich ein NBA-Spiel ist. Es ist nicht ein San Antonio Spurs gegen Alba Berlin Preseason-Spiel, sondern es findet statt. Es ist einer der härtesten Tickets, an die ich mich erinnern kann. Also, ich habe schon, wenn man hört, dass sogar die Wagner scramblen für Tickets, weil sie mehrere hundert Tickets brauchen, um alle ihre Liebsten da in diese Halle zu bekommen. Und sogar Menschen wie ich beispielsweise, der ja in so einer Food Chain der Basketballmenschen und so, sagen wir mal, schon so im unteren oder mittleren Drittel ist. Und trotzdem hat man von außen, glaube ich, viele Leute das Gefühl, ich könnte mir jetzt einfach Tickets dafür besorgen, weil ich werde ja auch vor Ort sein, in einer bestimmten Rolle. Und sogar, weiß nicht, ob ich ein einziges Ticket bekäme, ohne dafür zu löhnen und ohne dafür Resale-Preise zu löhnen, die bis dato, ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, für meine Frau und mich wären in mittlerer Kategorie, wären wir wahrscheinlich 4.500 Euro losgeworden für ein Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies. Dann kommt diese Franz-Verletzung und meine Frau schreibt mir 2 Tage später, oh, ich habe gerade einen Alert bekommen, so, die Tickets wären vielleicht jetzt zumindest mal so grob bezahlbar. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo sie sind. Also ich habe seitdem nicht mehr geguckt. Also das, was für ein Schwung der Emotionen, was für eine Achterbahnfahrt auch in diesem Bereich. Und wie kacke, ich kann es nicht anders sagen, wäre es, wenn Moritz Wagner und Franz Wagner nicht die Möglichkeit hätten, zusammen als Brüderpaar irgendwie im NBA-Trikot in Berlin vor den Kindern dieser Stadt Basketball zu spielen.
Ja. Ja, also es wäre ein absoluter Tiefschlag gewesen. Ich meine, Moritz Wagner soll wohl, möglicherweise, wobei es ja jetzt auch gar nicht mehr so lange hin ist, etwas mehr als ein Monat noch, aber die Chance steht gut, dass Moritz Wagner mit von der Partie sein könnte. Wie er dann in dieser Rotation so drin ist und wie das aussieht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Nach einem fast einem Jahr Absenz. Es ist dann ein Jahr. Es ist ein Jahr her, Per.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja, ja.
30 Spiele gemacht letzte Saison. Wahnsinn.
Ja, er hatte, jetzt, es hieß ja am Anfang schon, hat er irgendwann mal, er musste mal, da kann man sich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber er hat mal dementiert, dass er im Sommer für die Nazio spielt. Also selbst wenn es so, so rechnerisch vielleicht irgendwie möglich wäre. Und das ist ja offensichtlich, jetzt setzt das Ganze nochmal ein anderes Bild. Mittlerweile ist ein Jahr für ein ACL schon lang, aber Hauptsache, er kommt da durch. Er hat ja, glaube ich, neulich gesagt, dass es einfach für ihn natürlich ein frustrierender Prozess ist, und Reha ist einfach knüppelhart. Ich war oft genug dabei, wenn Leute gerade die Beweglichkeit, die Mobilität wieder, wie da Tränen geweint werden, wenn du dein Knie wieder aufstretchen musst und so weiter. Es ist wirklich immer wieder ein Schritt zurück, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, zwei Schritte vor. Ja, wir hoffen natürlich, dass er auch, also ich glaube, so kann man es was machen. Also wir gehen einfach von Entität zu Entität im Magic-Spiel, und Moritz Wagner, wir hätten uns natürlich gewünscht, in der perfekten Welt ist er eigentlich schon, sind es so 10 Monate, und wir wissen, wer jetzt würde sich jetzt schon langsam wieder eingrooven. Franz Wagner, effizienter geworden als letztes Jahr, weniger Usage Rate, also weniger Möglichkeiten, geht öfter in die Freiwurflinie, sein Dreier ist einfach da jetzt. Das heißt, er ist für mich nochmal gestiegen, also hat nochmal abgelevelt, obwohl das die totalen Zahlen nicht unbedingt beschreiben. Ist einfach noch mehr, was dieses kleine Paket mit den Handles angeht, nochmal anderes Auftreten. Und keine Ahnung, Desmond Bane als Spieler gekommen, der am Anfang gar nicht funktioniert hat, dann diesen monströsen Game-Winner jetzt ein paar Mal über 30, auch gestern in diesem Do-or-Die-Viertelfinale gegen die Heat mitverantwortlich oder das Ding getragen, jedes Mal wieder downhill gekommen, in der Zone gelebt, dass er den Wurf jetzt langsam trifft, davon sind wir ausgegangen. Die Defensive kommt wieder, also das war das so ein bisschen, was uns verwundert hat. Wir sind davon ausgegangen, dass die Orlando Magic das Team sein wird, was die Teams auffressen wird, gerade in der regulären Saison, dass die Offensive so ein bisschen das Sorgenkind oder mal da sein wird, mal nicht, aber die Defensive einfach treu wie ein Hund an ihrem Rockzipfel hängt. Und da haben wir uns überrascht, dass das so ein bisschen ihnen abhanden gekommen ist, gerade in den ersten, nachdem 5, glaube ich, aus den ersten 6 verloren wurde. Das ist jetzt was ganz anderes. Wenn du siehst, Anthony Black hat uns gestern so viel Bock gemacht. Wer ihn noch nicht die Orlando viel gesehen hat oder auf die Playoffs wartet oder auch in den letzten Jahren nicht gesehen hat, das ist nochmal defensiv wirklich ein Puzzleteil, der bringt dich zu absoluter Verzückung. Und dann, wenn du diese Lineups hast mit Jonathan Isaac und Tristan da Silva und Anthony Black und Jalen Suggs, und die sind so angeknipst und haben Bock, haben gerade schon 1, 2 Steals geholt und kommen ins Laufen, dann ist das eine Mannschaft, die so einfach Bock macht. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und sie rollen.
Eine ganz wichtige Veränderung und eine ganz wichtige Formel, die man gefunden hat in der Zeit der Abwesenheit von Paolo Banchero, ist Tempo, Tempo, Tempo. Das, was man ja schon seit Jahren, eigentlich seit der Ankunft von Franz Wagner, von außen fordert, weil man sagt, guck dir den an. Das ist einer, der also man kann ihn nicht verteidigen in Transition. Auch diese Saison wieder in der NBA. 1,5 Punkte pro Possession in Transition-Situationen. Er gehört zu den besten 10 bis 15 Transition-Spielern auf der Welt und hat in den letzten Jahren beständig in einer Mannschaft gespielt, die langsamste Pace der Liga spielte. Und diese Saison sind die Magic jetzt gerade in dieser bankierlosen Phase hoch auf Rang 11 in der Pace. Das ist für die ein Hochgeschwindigkeitstempo, das noch nie da war. Und siehe da, die Magic, die seit, ich kenne die Statistik nicht mehr genau, aber kein anderes Team in der Liga war so lang nicht unter den Top 20 der besten Offensiven der Liga. Ich glaube, es sind 10 Jahre oder sowas oder länger sogar.
Länger, glaube ich, sogar noch. Ja. Ich glaube, 15 Jahre war die letzte Zeit.
Elfter in Offense, was mit dieser Defense, die sich jetzt schon wieder da hochcreept, also sie haben defensiv einen katastrophalen Start erwischt in die Saison, sind jetzt aber schon wieder Fünfter, werden sich wahrscheinlich bald vorbeischieben an den Teams da, auch an den Houston Rockets, die gerade an 2 stehen, an OKC werden sie nicht hinkommen. Ey, OKC, es ist sowieso, alle Titelhoffnungen für alle anderen Teams, außer es gibt große Verletzungen, sind für mich erstmal vorbei, um ehrlich zu sein, wenn man dieses OKC-Team sieht. Also, das zweitbeste Defensivrating der Liga sind aktuell die Houston Rockets mit 110,7. Die Oklahoma City Thunder sind bei 104,1. Also 6,5 Punkte besser als die zweitbeste Defense der Liga. Und das, obwohl sie einige personelle Ausfälle hatten bis hierhin auch noch. Aber davon mal abgesehen, schiebt sich diese Defense jetzt wieder nach oben. Und wenn du mit diesem Grundlevel an Defensive du musst noch nicht mal eine gute Offense haben, eine kompetente Offense formieren kannst, dann bist du eine automatische Bedrohung, in die Finals einzuziehen. Weil der Osten zum einen weit offen ist und zum anderen, weil diese Art und Weise, diese Identität etwas ist, wie du es gesagt hast, der treue Hund, der dir der zur Seite steht, auch in den Playoffs da sein wird. Und da muss man, ich bin kein großer Jamal Mosley-Fan, gerade wegen des Spielstils, der oft nicht zum Personal passte in der Vergangenheit aus meiner Sicht. Er hat wirklich was angepasst an der Art und Weise, wie dieses Team spielt. Und da muss man den Hut ziehen davor, dass jemand, der ist jetzt in seinem 5. Jahr bei den Magic, dann in der Lage ist, sich nochmal neu an dieses Personal anzupassen. Und das funktioniert super. Und das sieht, also es sieht wahnsinnig geil aus. Also es macht wahnsinnig Spaß, die Magic gerade defensiv rumfliegen zu sehen. Wenn dann noch Jonathan Isaac mit auf dem Parkett steht und dann fliegt dann Jalen Suggs und der hat noch ein paar nette Worte für jeden Gegenspieler und dann ist Desmond Bane, der Gegenspieler mit dem Ball beschmeißt oder sagt, was? Ich war doch gar nichts. Es ist ein geiles Team.
Können wir kurz über dieses Play sprechen? Wer es nicht gesehen hat?
Ja.
Also, heutzutage noch Plays zu machen, die ich noch nie gesehen habe oder die wir noch nie gesehen haben, ist, da gibt es eigentlich, wir denken so, es ist eigentlich durchgespielt. Und es ist ein Play, wer es nicht gesehen hat. Normalerweise gibt es ja die Möglichkeit, sagen wir, es gibt einen Defensiv-Rebound oder du holst einen Rebound unterm eigenen Korb und du fällst, du strauchelst und ein anderer Spieler ist noch im Aus oder liegt auf der Linie oder so und du weißt, wenn der den Ball berührt, ist es sofort unser Ball. Und du wirfst quasi jemanden ab, der entweder im Aus steht und du rettest dich ob deiner fehlenden Balance. Aber Desmond Bane ist quasi, es sind 3 Leute in dem Defensiv-Rebound involviert. Ein Magic-Spieler und New Yorker OG Anunoby.
OG Anunoby, ja.
Die beiden liegen quasi nebeneinander im Aus, klar unterm Korb. Und Desmond Bane hat den Rebound und steht einfach da. Er könnte sich jetzt umdrehen und den Ball nach vorne pushen. Und quasi eine 4-gegen-4-Situation auf einem großen NBA-Court versuchen auszunutzen, nimmt sich aber die Zeit und hat die Muße, einfach knüppelhart mit einem Baseballpass den auf dem Boden im ausliegenden OG Anunoby anzuwerfen und quasi einfach mal ein Statement zu setzen und dann im Zweifel nicht den Fastbreak oder diese Semi-Transition zu nehmen, sondern einfach den Ball einzuwerfen. Und sie kommt zu so einem kleinen Scuffle und er hat es wohl schon mal gemacht, die Szene habe ich aber noch nicht gesehen in dieser Saison, aber ich war perplex, ich habe dieses Play noch nicht gesehen, es ist tatsächlich auch Provokation pur, es ist ein Stück unsportlich, es ist eigentlich auch fehl am Platze, aber wenn er es für unsere Orlando Magic macht, dann ist es okay.
Mit das Lustigste an dem Play finde ich tatsächlich die Reaktion von OG Anunoby. Denn es gibt mehr als genug Spieler in der Liga, da wird es einfach sofort in einen Kampf ausbrechen, glaube ich. Oder
ja,
zumindest
das
in
ist
so
ein Einzelkampf. Das ist Faustkampf Manu a Manu, ja.
Und OG Anunoby ist einfach nur baff. Der ist einfach nur so, hä? Was war das jetzt? Er geht auch so mehr oder weniger gar nicht in so Kampfesgeste auf ihn zu und fragt einfach, what you do that for?
Warum hat Desmond Bane eins der größten Deltas zwischen der Freundlichkeit seines Gesichts und der tatsächlichen, ja, ständigen Sticheleien und Provokationen und so ein bisschen Federn zu ruffeln, das Bedürfnis, Federn zu ruffeln. Er hat ein unglaublich freundliches Gesicht. Er hat so ein paar Sommersprossen, er hat ein wunderschönes Lächeln, er hat so wirklich so, er hat so ein offenes, also so approachable. Nicht viele Bösewichte in der NBA sehen so aus wie Desmond Bane.
Wenn man, ja, er hat, aber er hat zumindest den kleinen Schnauzer, ne, das ist schon mal ein Indikator.
Den kleinen Bootlegger, so, okay, bei, das ist so ein bisschen so schmieriger, okay, ja, okay, stimmt.
Und bei Desmond Bane ist es, wenn man rauszoomt, je mehr man rauszoomt, desto mehr. Also, wenn man nur das Gesicht sieht, dann gebe ich dir recht, dann nur kommen die Gesicht. Schultern, oh, und dann kommt der Bizeps irgendwann mit rein, dann denkst du, ach so, ja doch, ja schon, das ist schon jemand, der Stress macht im Club, der da hingeht, der so ein bisschen aufgepumpt,
ja, Muscle Shirt. Okay,
ja, ja,
okay, vielleicht habe ich mich einfach in seinem Gesicht verloren. Das ist okay.
Ja, das passiert ja. Das passiert ja auch, ist ja auch berühmterweise schon mit Tristan da Silva passiert während der Eurobasket, den wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen wollen, der eine super Saison spielt für die Orlando Magic. Bis hierhin 10 Punkte, hat seinen Scoring Average ein bisschen rauf, spielt im Prinzip die gleichen Minuten, allerdings mit deutlich verbesserter Effizienz, trifft seinen Dreier mit 38%. Gestern auch ein Finish durch, Kontakt in Richtung Korb. Etwas, was man von Tristan da Silva jetzt in der Form noch nicht so häufig gesehen hat. Man hat das Gefühl, boah, da ist jetzt deutlich mehr Selbstbewusstsein da seit diesem Nationalmannschaftssommer.
Ja, er sowieso. Und da würde ich direkt andocken. Also eine Erwähnung noch, würde ich Wendell Carter Juniors Dreier noch mit reinschmeißen. Schießt jetzt über 40%. Wäre natürlich eine schöne, einfach individuelle Entwicklung. Wer weiß, ob das Playoff-Proof ist, wenn die Lichter ein bisschen heller werden. Aber okay, wenn du jetzt Stand heute sagst, vierwöchige Pause, wir als Basketball-Weltmeister erinnern uns an dieses kleine, an so ein Best-Case-Franz-Wagner-Verletzung, die da hieß, Turnier geht los, Wagner verletzt sich, in dieses Vakuum sticht Oscar Isaac Bonga, entwickelt sich, kommt in dieses Turnier rein, wie er wahrscheinlich sonst nicht ins Turnier reingekommen wäre. Franz Wagner kommt gerade richtig zurück, du hast gefühlt beide auf allen Zylindern und du wirst Weltmeister. Jetzt bei den Magic, wenn wir wissen, letztes Jahr sich die Stars Klinke in die Hand gegeben. Die Magic sehen immer besser aus, wenn Franz spielt. Oder zumindest dann auch, wenn nur Banchero spielt. Selten, wenn die zusammenspielen, funktioniert es statistisch oder eigentlich auch Eye-Test-mäßig. So, was überwiegt jetzt? Denkst du dir, okay, ist Glas halb voll, es kann schon passieren, noch mehr Entwicklung von da Silva, noch mehr Minuten, Banchero kriegt jetzt wieder viel den Ball, kann sich da irgendwie reinarbeiten, kommt schnell von seiner Verletzung wieder und dann kommt Franz und dann geht's weiter, oder hättest du dir gewünscht, Mann, die brauchen endlich Raps zusammen. Ja. Du hattest ja angesprochen, dieses Trio, gerade Jalen Suggs, Suggs, Banchero und Wagner letztes Jahr irgendwie 4 oder 5 Spiele zusammen gemacht. Die beiden Superstars sowieso kaum Spiele zusammen gemacht. Es ist endlich an der Zeit, dass die sich zusammen eingrooven. Und
ja, ich blicke den Dingen dort mit einiger Furcht entgegen, was die Entwicklung des Spielstils angeht, weil man auch gestern in dieser zweiten Hälfte, auch in Abwesenheit von Franz Wagner, jetzt nach der Rückkehr von Paolo Banchero in diesem sehr kurzen Zeitabschnitt das Gefühl hatte, okay, das erste Mal seit seiner Draft hat Paolo Banchero so ein bisschen das Gefühl, sich in den Stil eines anderen Spielers integrieren zu müssen. Denn was sind die großen Kritiken mit Paolo Banchero? Na, er hat einen unglaublichen Körper, er ist ein Tough Shotmaker, er kann einer sein, aber er hält den Ball zu lang und er hat jedes Viertel 2, 3, 4 Entscheidungen dabei, wo man sich denkt, aber was sollte das denn jetzt, gerade offensiv? Und das hat deutlich abgenommen zuletzt. Seit er von der Verletzung zurück ist, ist auch Paolo Banchero integriert in diesem Tempo-Basketball-System. Er bewegt den Ball gefühlt schneller. Er hat schon immer noch so komische Würfe dabei, aber lange nicht mehr so viel wie vorher. Und jetzt befürchtet man so ein bisschen, wenn Franz Wagner nicht da ist, dass es automatisch so ein bisschen wieder zurückgeht in diesen Modus. In so einen Paolo Banchero, hier ist der Ball und mach einfach irgendwas damit. Ich muss mich jetzt nicht integrieren, ich muss mich jetzt nicht anpassen an Franz Wagner an meiner Seite. Der Unterschied vielleicht im Vergleich zum Vorjahr ist, dass Desmond Bane da ist. Also jemand, dem du massive offensive Usage geben kannst, neben Paolo Banchero. Und ich hoffe darauf einfach, dass mehr oder weniger durch Desmond Bane der für mich deutlich besser passende Stil jetzt weiter durchgezogen wird. Aber wenn wir in 4 Wochen drauf gucken und die Orlando Magic sind wieder abgerutscht, so in die 20er in Pace, dann ist es, glaube ich, eine ziemlich schlechte Nachricht.
Fair.
Ja.
Fair. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft klickt. Und wir sind sehr froh, ein deutsches NBA-Team zu haben, das schon die Möglichkeit hat, man aus dem Osten rauszukommen.
Ja, absolut.
Was ist dein aktuelles im Osten Power-Ranking? Dreckig aus der Hüfte.
Dreckig aus der Hüfte wäre New York an Position Nummer 1. Ja, im letzten 5 oder 6 Spiele in Folge gewonnen. Sehen wahnsinnig dominant aus, wenn alle beisammen sind. Karl Anthony Towns hat seinen Slump überwunden zu Saisonbeginn. An 2 Detroit und an 3 die Orlando Magic. So aus der
Cleveland
Hüfte.
Cleveland abgerauscht. Okay.
Oh ja, Cleveland ist aber auch. Cleveland sieht fürchterlich aus. Also. Da ist es nicht weit her aktuell. Ich glaube nicht, dass die viel mit zu tun haben werden mit dem Einzug in die Finals und dass die große personelle Umstellungen treffen müssen. Per, haben wir noch was? Hast du noch ein Thema, das dir auf der Seele brennt? Ja,
wir hatten nur noch 2 Mini-Themen. Also wir hatten noch 7, 8 kleine Dinger gehabt. Wir wussten nicht, wie lange wir uns aufhalten. Ja. Aber eine Sache noch, die haben wir ja auch schon besprochen und die wurde von allen möglichen besprochen und ich hatte mich gewundert, dass ein kleiner Nugget in diesem Bezug, dass ich den nirgendwo gesehen habe, den ich auch dir erzählt habe, nämlich wir haben alle mitbekommen, dass diese Streak von LeBron zu Ende gegangen ist. Also LeBron James hat in 1300 Spielen hintereinander zweistellig gescored. Ich glaube, seit 2007 ging diese Streak und es ist erstmal wirklich natürlich kurioserweise, also wenn du malen müsstest, Wie könnte diese Serie reißen und du bekommst trotzdem einen historisch positiven Spin auf diese Geschichte? Aus LeBron James Sicht. Wie anders könnte es sein, als dass er hat quasi die letzte Possession und er hat genau 8 Punkte und Austin Reeves wird gedoppelt und der Ball kommt zu LeBron und er könnte jetzt quasi den Game-Winner schießen und seine Serie am Leben halten, aber er entscheidet sich selbstlos, wie er ist, wie er seine gesamte Karriere war, das richtige Basketball-Play zu machen und Rui Hachimura zu finden und quasi statt, dass es um ihn geht und um seine Serie, um seine Streak, gibt er den Ball ab und es ist ein Assist zum Game-Winner von Rui Hachimura. Das ist schon bizarr erstmal.
Storybook.
Es da ist kommt so schon wie alles wirklich viel. Also wenn du dich hinsetzt und denkst, so, wie kann das sein? Dann kommt schon wirklich viel zusammen. Also selbst wenn er nur 6 Punkte hat, gibt's dieses Narrativ nicht. So.
Mhm.
Oder wenn es einfach ein Blowout ist, gibt's dieses Narrativ nicht. Oder wenn, keine Ahnung, wenn Austin Reeves den Ball drauf wickst, gibt's dieses Narrativ nicht. Das ist schon, dann wäre es einfach nur gewesen, die Streak ist vorbei. Aber die Streak ist nicht vorbei und nach 1300 Spielen ist es genau einmal der Fall, dass er 8 Punkte macht. Und er gibt aber, statt selber drauf zu werfen, diesen Pass. Das ist schon wirklich wild. Weil, ich hatte dir erzählt, und ich habe mich gewundert, dass die nirgendwo, also ich habe sie nirgendwo gesehen, die Story. Die Jordan-Story dazu.
Ja, erzähl.
Und es war jahrelang, oder früher war es jahrelang, meine Lieblings-Jordan-So-Insider-Story war, er hatte bis dato die längste Streak aller Zeiten. Ich glaube, es waren 870 ungefähr Spiele. Und zweistellig, und es war überhaupt nur zweimal zweistellig. Einmal hat er sich verletzt früh im Spiel, am Anfang seiner Karriere. Und dann war er 38 und bei den Wizards. Und jetzt 38 schockt niemanden mehr. Aber damals war mit 38 nochmal nach 2 Jahren Abstinenz zurückzukommen, da, gefühlt war damals 38, heute wahrscheinlich 44 oder so. Oder also altersinflationsbereinigt ist dieses Alter von Methusalem Jordan damals irgendwie wahrscheinlich 42, würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und seine Serie riss gegen die Indiana Pacers und er hat 6 gemacht. Und er hat damals als erster Spieler in dem Alter aller Zeiten im nächsten Spiel 51 gemacht. Und das war immer, für mich, es war immer, ich glaube sogar, meine Lieblings-Jordan-Story. Es war, der Typ war so gestört, dass er sogar so washed up, wie er war, für seine Verhältnisse, obwohl er noch 20 im Schnitt gemacht hat, das erste Mal wirklich in seiner Karriere einstellig gepunktet. Weil das andere war eine Verletzung. Er macht das erste Mal in seiner Karriere wirklich nicht mehr als 10 Punkte oder 10 Punkte. Und einfach nur, um ein Statement zu setzen, macht er im nächsten Spiel 51.
Und ja, LeBrons nächstes Spiel 29-7-6. Auch nicht ganz verkehrt gegen Philly.
Ja, es ist alles so, die John-Story ist halt jetzt einfach ein bisschen verwässert. A, weil die Streak einfach 500 Spiele länger war von LeBron. B, weil LeBron einfach jetzt alterstechnisch diese ganzen Zahlen aushebelt. Also, dass man sagt, früher war 51 von einem 38-Jährigen. In Zeiten, wo mit einem echten Power-Forward, der quasi auch noch am Zonenrand stand, wirkte natürlich einfach nochmal was ganz anderes als heute irgendwie ein 38-Jähriger macht 50. Und trotzdem ist sie verwässert. Und das Lustige ist, Jordan hatte seinen speziellen Goat-Case quasi noch mit dem Reißen seiner Serie nochmal zementiert. Also innerhalb dieses Reißens hat er quasi nochmal daraus eine Geschichte erzählt, die genau auf Jordan zugeschnitten ist. Also ganz genau, einfach, der ist krank. Und der macht auch mit Mitte 38 dann am nächsten Spiel, wenn er lesen muss, oh, die Serie ist gerissen, macht er 51, weil er ein effing Psychopath ist.
Ja.
Und aber genau LeBron James, die einfach, da ist dann noch mehr Longevity drin. Und es ist einfach, es geht noch länger. Und trotzdem, auch seine Serie wird quasi verankert, indem seine Geschichte und seine Karriere und dem, für was er stand, nämlich das richtige Basketballplay machen, wie wir immer so schön sagen, und dann auch da drin quasi versteckt ist. Und das ist schon wild, finde ich. Erwähnenswert.
Das perfekte Ende der Serie, das perfekte Ende für diesen Podcast. Per, danke für deine Zeit. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Wir haben die große College-Rundschau nicht vergessen, keine Sorge, aber da müssen wir noch Details klären dazu. Das machen wir dann demnächst mal.
Können wir das bitte einfach als Running Gag so lassen und wir
sagen einfach für den Rest.
Ja, es ist einfach schon Dezember, immer. Ja. Wir machen einfach. Wir sind kurz davor, vor der großen College-Folge.
Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.